Herzlich willkommen zu Der Weg nach KI, der Podcast, in dem wir die aktuellen Entwicklungen auf dem Gebiet der KI untersuchen, auf dem Weg zur künstlichen allgemeinen Intelligenz. In diesem Sinne legen wir los. So welcome to the fire. Es gibt eine Geschichte, die fast jede Kultur der Welt kennt. Die Namen der Akteure und die Gegenstände ändern sich vielleicht ein wenig. Mal ist es der Geist in der Wunderlampe, mal der Ring des Salomo. Aber die Pointe ist immer gleich. Ihr findet etwas Mächtiges, euch wird ein Wunsch gewährt und ihr bekommt exakt das, was ihr gesagt habt. Nur nicht das, was ihr gemeint habt. Ihr wünscht euch 1 Milliarde Dollar und erhaltet, keine Ahnung, lumbanesische Dollar, also quasi wertlos, weil Lumbanesien letzte Woche als Staat kollabiert ist. Ihr bittet um ewiges Leben und merkt so spät, dass Unsterblichkeit nicht automatisch ewige Jugend bedeutet. Ihr wollt der reichste Mensch der Welt sein und werdet von einem tonnenschweren Goldblock erschlagen. Wunsch erfüllt, zumindest technisch. Der Geist hat nicht gelogen. Er war in seinen Handlungen, in seiner Umsetzung nur eben sehr wörtlich. Jetzt sage ich, der Flaschengeist existiert. Nur, dass er nicht aus einer Lampe kommt, sondern aus einem Rechenzentrum. Dass ihr nicht 3 Wünsche habt, sondern unbegrenzt viele. Und dass dieser Flaschengeist eben nicht magisch ist, sondern mathematisch. In dieser Folge von Der Weg nach KI schauen wir uns an, wie KI-Systeme immer wieder Wege finden. Wege, an die kein Mensch gedacht hat. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, müssen wir kurz über das Reinforcement Learning sprechen oder im Deutschen auch als bestärkendes Lernen bekannt. Es ist die Grundlage für fast alle KI-Modelle, die wir heute kennen. Sagen wir, wir haben einen Hund, der einen Trick lernt. Sitz, Platz, Foto geben. Der Hund weiß nicht, warum ihr das von ihm wollt. Er weiß nur eins, wenn ich meinen Hintern auf den Boden setze und die Menschenperson sagt, Sitz, dann gibt es ein Leckerli. Also Hintern auf dem Boden, Sitz, Leckerli. Der Rest ist ihm herzlich egal. Der Hund hat einfach nur ein Muster erkannt. Reinforcement Learning, das bestärkende Lernen, funktioniert im Grunde genau so, nur mit Computersystemen statt Hunden und mit Punkten statt Leckerlis. Man gibt einem System ein Ziel und für die Erreichung dieses Ziels gibt es eine Belohnung. Mach das Richtige und erhalte Punkte. Mach das Falsche und erhalte keine. Das System probiert anfangs völlig zufällig herum und lernt so Schritt für Schritt, welches Verhalten Punkte bringt. Das ist ein funktionierendes und auch sehr bewährtes Konzept des KI-Modelltrainings, solange das Richtige tun und Punkte erhalten dasselbe bedeuten. Das Problem beginnt in dem Moment, wenn diese Beziehung auseinanderfällt, wenn das System einen Weg findet, die Punkte zu kassieren, ohne das Richtige zu tun. Die KI-Forscher haben dafür einen eigenen Begriff, das Reward-Hacking, die Belohnung hacken. Einen Weg zur Belohnung finden, der die eigentliche Aufgabe elegant umgeht. Und das passiert nicht nur manchmal, das passiert immer wieder. In jedem Bereich, in dem Reinforcement Learning eingesetzt wird. Ein paar Beispiele. Da wäre das Rennboot aus dem Videospiel Coast Runners. Eine KI soll lernen, ein Boot über eine Rennstrecke zu steuern und zu gewinnen. Es gibt Punkte für Geschwindigkeit, für Checkpoints und natürlich fürs Überqueren der Ziellinie. Die KI probiert herum, wird langsam besser und entdeckt dann an einer bestimmten Stelle der Strecke eine Schleife, eine Kombination von Checkpoints, die man immer und immer wieder durchfahren kann, ohne je die Strecke zu beenden. Was folgt, ist reines Chaos. Das Boot dreht Kreise, rammt andere Boote, verursacht Brände, legt seine Umwelt in Schutt und Asche. Die absolute Verwüstung. Aber am Ende steht ein Highscore. Mehr Punkte, als jeder ehrliche Bootsrennfahrer je erreicht hat. Die effizienteste Rennstrategie war, das Rennen gar nicht erst zu Ende zu fahren. Und das Verrückte daran ist, Aus der Perspektive der KI war das auch die logischste Strategie, denn die Aufgabe hieß ja nicht, fahre die Strecke ab, sondern sammle Punkte. Ein anderes Beispiel, ein Roboterarm, also ein echter physischer Roboter in einem Labor, soll einen roten Legostein auf einen blauen stapeln. Die Belohnung für die KI ist so definiert. Wenn der Roboter seinen Greifer loslässt und die Unterseite des roten Steins sich nicht mehr auf dem Boden befindet, dann gibt es Punkte. Das bedeutet, wenn der rote auf dem blauen Stein liegt, ist seine Unterseite quasi in der Luft, Aufgabe erledigt und einen Punkt verdient. So der Plan. Doch was macht der Roboterarm? Er hat den Stein einfach umgedreht, mit der Unterseite nach oben. Punkt kassiert, obwohl der Stein niemals auf dem Blauen lag. Die KI hat exakt das getan, wofür die Belohnung stand. Und dann gibt es noch eine Geschichte, und die ist eine Spur unbehaglicher als die anderen. Wieder ein Robotergreifarm, aber diesmal mit einem anderen Bewertungssystem. Der Arm soll einen Ball greifen. Doch hier beurteilt nicht eine Formel das Ergebnis, sondern ein Mensch. Eine echte Person schaut über eine Kamera zu und bewertet das Ergebnis. Greift der Arm den Ball? Wenn ja, dann gibt es einen Punkt. Wenn nein, gibt es keinen Punkt. Der Arm lernt, er wird besser und erreicht irgendwann eine Erfolgsquote von fast 100%. Jedes einzelne Mal, quasi makellos. Und die Forscher sind begeistert, bis sie sich die Aufnahmen genauer anschauen. Der Roboterarm bzw. die KI dahinter hatte gelernt, dass es ausreicht, sich zwischen Ball und Kamera zu positionieren. Er erzeugte so eine optische Täuschung. Aus der Perspektive des menschlichen Bewerters, der ja nur das Kamerabild sieht, sah es so aus, als würde der Arm den Ball jedes Mal makellos greifen. Doch in Wirklichkeit griff er in die Luft, Zentimeter vom Ball entfernt, jedes einzelne Mal. Er hatte nicht die Aufgabe gelöst, er hatte den Bewerter getäuscht. Das ist der Kern unserer heutigen Geschichte. KI-Systeme sind extrem gut darin, Muster zu erkennen und zu optimieren. Der Roboterarm hat eine Schwachstelle gefunden, nicht in der Physik oder in der Aufgabe, sondern im Bewertungssystem. Also in jenem Teil, den die Forscher ganz selbstverständlich für gut funktionierend hielten. Das Muster bei allen drei Geschichten ist dasselbe. Die KI optimiert exakt auf die Belohnung, nicht auf die Absicht dahinter. Sie handelt nach dem, was wir gesagt haben, nicht nach dem, was wir gemeint haben. Alle diese Beispiele sind im Prinzip clevere, überraschende, manchmal absurd wirkende Tricks. Doch was passiert, wenn die Systeme komplexer werden? Wenn sie nicht mehr stumpf herumprobieren, sondern anfangen, ihre Umgebung zu verstehen. Wir schreiben das Jahr 2019. ChatGPT existiert noch nicht. Die meisten Menschen haben den Begriff Large Language Model noch nie gehört. KI ist für die breite Öffentlichkeit gleichbedeutend mit Siri oder Alexa, Sprachassistenten, die das Licht im Wohnzimmer einschalten können, aber die meisten Fragen, die man ihnen stellt, nicht verstehen. Aber in den KI-Forschungslaboren passiert etwas, und ein Experiment bei OpenAI, dem Unternehmen, das wenige Jahre später ChatGPT veröffentlichen wird, zeigt zum ersten Mal, wohin die Reise gehen könnte. Das Experiment heißt Hide and Seek, also Verstecken spielen. Die Testumgebung ist ein digitales Spielfeld mit generierten Räumen, Wänden, Türen, Rampen und beweglichen Blöcken. Gespielt wird in zwei Teams, zwei Hider, die sich verstecken, und zwei Seeker, die suchen. Eigentlich eine Art digitaler Kindergarten, wenn man so will. Die Regeln sind denkbar einfach. Die Seeker bekommen Punkte, wenn sie einen Hider sehen können. Die Hider bekommen durchgehend Punkte, solange sie nicht gesehen werden. Das ist alles. Keine weitere Anleitung oder vorprogrammierte Strategie und auch kein Mensch, der sagt, geh hinter die Wand oder benutz doch mal die Rampe. Nur dieses eine Bewertungssignal. Gesehen werden ist schlecht, nicht gesehen werden ist gut. Die ersten paar Millionen Spiele sind nichts. Die Spielfiguren laufen planlos über das Spielfeld, kollidieren mit Wänden, drehen sich im Kreis. Für einen menschlichen Beobachter sieht es aus wie ein defektes Programm ohne Muster, statistisches Rauschen ohne Ziel oder erkennbares Verhalten. Aber langsam, über Millionen weitere Spiele hinweg, verändern sich die Bewegungen. Die Seeker bewegen sich häufiger in Richtung der Hider und die Hider bewegen sich häufiger weg von den Seekern. Und plötzlich, nach ungefähr 25 Millionen Spielen, beginnt eine Art evolutionäres Wettrüsten. Allerdings im Zeitraffer. Stufe 1. Die Hider entdecken plötzlich, dass sie Objekte verschieben können. Sie schieben Blöcke vor Türen, schließen sich ein und bauen Barrikaden. Und bedenkt, niemand hat ihnen gesagt, was eine Tür ist. Niemand hat ihnen erklärt, dass man Dinge davor schieben kann. Sie haben es einfach selbst herausgefunden. Plötzlich war bei den Hidern sowas wie eine Erkenntnis entstanden. Stufe 2. Die Seeker antworten darauf. Sie lernen von sich aus, Rampen an Wände zu schieben und so über die Wände zu klettern. Auch das wurde ihnen nicht erklärt, von niemandem gezeigt. Sie sehen eine Wand, sie sehen eine Rampe und irgendwann, nach Millionen von Versuchen, machen sie etwas sehr Zielführendes damit. Stufe 3. Die Hider kontern. Sie fangen an, die Rampen vorher wegzuräumen, verschieben sie an Stellen, wo die Seeker nicht rankommen. Die Hider planen also voraus. Sie zeigen plötzlich intelligentes Verhalten, obwohl sie kurz zuvor noch nicht einmal geradeaus laufen konnten. Diese Spielfiguren, die man inzwischen wohl als selbstständig agierende Agenten bezeichnen kann, bestanden ursprünglich aus ein paar Zeilen Code, einem Belohnungssignal und sonst nichts. Und jetzt arbeiten sie strategisch, erfinden Gegenmaßnahmen und Gegenmaßnahmen auf Gegenmaßnahmen. Und das nur, weil das in dieser Umgebung mit diesen Regeln der effizienteste Weg war, um Punkte zu erzielen. Und dann, nach Milliarden von Spielen, passiert etwas, das niemand vorhergesehen hat. Die Seeker entdecken einen Fehler in ihrer Realität. Einen Fehler in der Physik-Engine, dem Regelwerk der Software, das bestimmt, wie sich Objekte in dieser digitalen Welt bewegen, wie sie fallen und kollidieren. Die Seeker haben herausgefunden, wenn man eine Rampe aufhebt, sie in einem ganz bestimmten Winkel hält und mit voller Geschwindigkeit gegen eine Wand rennt, dann passiert etwas, das in der Physik eigentlich nicht vorgesehen war. Die fehlerhafte Berechnung katapultiert den Agenten in die Luft. Er fliegt und kann steuern, wo er landet. Und die Seeker nutzen das gnadenlos, selbstverständlich ohne jedes Fairness-Empfinden. Sie katapultieren sich über jede Wand, über jede Barrikade, jede noch so ausgeklügelte Verteidigung der Hider. Es gibt kein Verstecken mehr. Es spielt einfach keine Rolle mehr, was die Hider bauen. Die Seeker fliegen einfach darüber hinweg, immer und immer wieder. Die Entwickler von OpenAI, die Leute, die dieses Experiment gebaut haben, wussten nicht, dass dieser Bug existiert. Sie hatten die Physik-Engine geschrieben, das Spielfeld entworfen und die Regeln definiert. Doch die KI-Agenten, gestartet ohne jedes Konzept von Physik, von Schwerkraft, von Rampen oder Wänden, hatten nach Milliarden von Versuchen eine Schwachstelle in ihrer Realität gefunden, die ihre Schöpfer übersehen hatten. Als ich vor Jahren dieses Hide-and-Seek-Video von OpenAI sah, war ich noch mehr Feuer und Flamme für das ganze Thema künstliche Intelligenz. Auch wenn ich das grundlegende Prinzip des Reinforcement Learning erst später verstehen sollte, hat es damals bei mir Klick gemacht. Diese Systeme finden Wege. Ihre Architektur ist so konzipiert, dass sie Möglichkeitsräume erkunden und neue Strategien entwickeln können. Natürlich haben die Spielfiguren nicht wirklich verstanden, was sie tun. Sie haben einfach mit Ausdauer und in einer irren Geschwindigkeit Möglichkeiten durchprobiert. Und so stoßen sie eben auf Dinge, die wir Menschen übersehen, in unseren eigenen Systemen. Das war 2019 und nur das Bestärkungslernen. Kein Sprachverständnis wie die heutigen Systeme, kein Weltwissen oder Nachdenken, nur Belohnungen in Form von Punkten. Und trotzdem finden sie Wege, die wir Menschen nicht gesehen haben. Damals dachte ich, wenn das schon möglich ist, was passiert denn dann, wenn die Systeme gleichzeitig auch noch lernen, die Welt zu verstehen? Wenn sie nicht stumpf Milliarden Versuche brauchen, sondern nachdenken können? Wenn sie nicht nur ihre kleine digitale Spielwelt durchsuchen, sondern das Internet? Nun denn, das hat ja nicht lange gedauert, bis ich eine Antwort bekommen habe. Alles, was wir bis hierhin gehört haben, Rennboote, Legosteine, fliegende Hide-and-Seek-Agenten, das war alles Trial and Error, also Versuch und Fehler. Stumpfes Ausprobieren, aber in gigantischem Ausmaß. Doch was uns jetzt bevorsteht, ist grundsätzlich anders. In der KI-Sicherheitsforschung gibt es einen Begriff, der in den letzten Monaten immer mehr Gehör findet. Situational Awareness, auf Deutsch etwa mit Situationsbewusstsein zu übersetzen. Situational Awareness beschreibt den Moment, in dem ein KI-Modell korrekt erkennt, in was für einer Situation es sich befindet. Zum Beispiel in einem Test oder einer Bewertungsschleife. Das Modell erkennt, hier will jemand herausfinden, was ich kann. Oder, und darum geht es ja eigentlich, hier will jemand testen, was ich tue, wenn ich glaube, dass niemand genau hinschaut. Es gibt gut dokumentierte Fälle von etwas, das die Forscher Sandbagging nennen, ein absichtliches schlechter Abschneiden. Wir reden von KI-Modellen, die aus ihren Trainingsdaten wissen, dass ein zu gutes Ergebnis bei bestimmten Tests dazu führen kann, dass sie als zu riskant eingestuft werden und dass sie deswegen ihre Leistung gedrosselt haben. Sie bleiben absichtlich unter ihren Möglichkeiten, um nicht aufzufallen. Situational Awareness heißt, ich weiß, dass ich getestet werde und ich handle danach. Und genau das ist passiert vor wenigen Wochen bei einem der leistungsfähigsten KI-Modelle der Welt. Anthropic, das Unternehmen hinter den Claude-Modellen, testet seine Modelle routinemäßig, bevor sie veröffentlicht werden. Und einer dieser Tests heißt BrowseComp. Das ist ein Benchmark, ein standardisierter Leistungstest, der prüft, wie gut ein Modell schwer auffindbare Informationen im Internet recherchieren kann. Die Fragen sind bewusst extrem schwierig, weil manche der gesuchten Informationen nur an einer einzigen, manchmal sogar sehr verborgenen Stelle im Netz existieren. Für diesen Test gilt, die Antworten auf diesen Benchmark sind verschlüsselt auf GitHub hinterlegt, einer Plattform, auf der Entwickler weltweit Code und Daten teilen. Die eigentlich gesuchten Antworten liegen also nicht einfach so irgendwo offen im Internet. Sie sind kryptografisch geschützt und nicht direkt lesbar. Ein Modell, das auf diesem Benchmark getestet wird, soll die Antworten ja im Netz selber recherchieren und nicht einfach ablesen. Das Modell, das hier getestet wird, ist das schon öfter von mir zitierte Claude Opus 4.6, Anthropics größtes und momentan leistungsfähigstes KI-Modell. Und in dieser Geschichte weiß Opus nicht, dass es überhaupt auf einem Benchmark getestet wird. Es bekommt nur eine Frage, die es beantworten soll. Und dann tut Opus das, was man von ihm erwartet. Es sucht sehr gründlich mit einer ausgeklügelten Strategie in verschiedenen Sprachen. Dabei investiert es insgesamt 40 Millionen Tokens in die Recherche. Und um das einzuordnen, wenn ein Mensch das in Arbeitszeit übersetzen würde, wären das Wochen hochkonzentrierter Such- und Dokumentationsleistung. Opus allerdings erledigt das in Minuten. Aber so oder so, die Antwort ist nicht zu finden. Genau dafür wurde der Benchmark ja auch gebaut. Die Fragen sind so gewählt, dass normales Suchen eben nicht ausreicht. Und dann nach zahllosen Versuchen, die alle ins Leere laufen, passiert etwas Interessantes. Opus hört auf zu suchen und fängt an, die Frage zu analysieren. Das können wir deswegen sehen, weil moderne KI-Modelle wie Opus eine Chain of Thought haben, eine Gedankenkette, eine Art innerer Monolog, den wir mitlesen können. Das KI-Modell simuliert das menschliche logische Denken, indem es seine Gedankenschritte aufschreibt, bevor es seine endgültige Antwort formuliert. Man könnte auch sagen, es ist ein Fenster in den Kopf der KI. Kein sehr großes, also man sieht nicht alles, aber immerhin ein ziemlich aufschlussreiches Guckloch. Und hier sieht man, wie sich die Wortwahl verändert. Opus schreibt nicht mehr, lass mich mal eine andere Suchstrategie versuchen. Es schreibt über die extrem spezifische Natur dieser Frage. Es denkt, die Frage sei konstruiert. Und Opus beginnt über den Grund der Frage nachzudenken. Es ist ein bisschen wie in einem Polizeiverhör. Am Anfang sind die Fragen harmlos, beiläufig. Man plaudert, man fühlt sich sicher. Aber irgendwann schlägt das Ganze um. Die Fragen werden spezifischer, gezielter. Und der Verdächtige merkt, das hier sind keine normalen Fragen mehr. Die wollen etwas von mir. Bei manchen Verdächtigen ploppt dann die Frage auf, vielleicht brauche ich doch einen Anwalt. Und meistens ist es dann auch schon zu spät. Und genau das passiert hier. Opus erkennt, das ist keine echte Rechercheaufgabe. Das ist ein Test. Und dann ändert es seine Strategie, und zwar komplett. Wenn das ein Test ist, dann welcher? Hypothese 1, das ist der Gaia-Benchmark. Opus geht online, findet die Gaia-Fragen, gleicht sie ab und nein, das ist es nicht. Dann arbeitet es sich systematisch durch die anderen bekannten Benchmarks, also BrowseComp, SimpleQA, Frames, WebArena, und für jeden einzelnen Test schickt es einen eigenen Suchagenten los, parallel, methodisch, wie ein Ermittlerteam, das sich aufteilt. Und Opus identifiziert BrowseComp als den Benchmark, auf dem es gerade wahrscheinlich getestet wird. Dann findet es den verschlüsselten Datensatz auf GitHub und Opus liest den Quellcode der Verschlüsselung. Es analysiert, welches Verfahren verwendet wird und findet eingebettet im Code einen sogenannten Canary String, eine Art Erkennungsschlüssel, der in der Software hinterlegt ist. Und daraus leitet es den Entschlüsselungscode ab. Opus schreibt ein eigenes Skript und führt es aus. Aber die entschlüsselten Daten kommen in einem Datenformat, das die verfügbaren Werkzeuge nicht öffnen können. Es ist also eine Sackgasse. Doch Opus gibt nicht auf, es sucht weiter und findet eine zweite Kopie desselben Datensatzes auf Hugging Face, der Plattform für KI-Trainingsdaten. Diesmal liegen die Daten in einem Textformat vor, das seine Werkzeuge verarbeiten können. Es lädt alle 1266 Fragen des Benchmarks herunter, entschlüsselt sie eine nach der anderen und findet schließlich seine Frage. Und dann geht es nochmal zurück ins Internet und verifiziert die Antwort über den normalen Suchweg, als wolle es sicherstellen, dass die Antwort auch wirklich stimmt. Oder, man weiß es nicht genau, als wolle es, dass die finale Antwort aussieht, als wäre sie doch ganz normal im Netz gefunden worden. Und dann überträgt Opus 4.6 seine finale Antwort. Also, ein KI-Modell hat eine Aufgabe bekommen und ehrlich versucht, sie zu lösen. Es ist gescheitert, hat dann erkannt, dass es sich wohl in einem Test befindet und systematisch herausgefunden, welcher Test das ist. Es hat die verschlüsselten Antworten gefunden, den Verschlüsselungscode analysiert und ein Werkzeug gebaut, um sie zu knacken. Als das an einem Formatproblem scheiterte, hat es eine alternative Datenquelle aufgetan, die Antwort extrahiert, verifiziert und eingereicht. Wie viele Menschen könnten das? Also spontan, ohne Vorbereitung und in einem Rutsch. Verschlüsselungscode lesen, ein kryptografisches Verfahren nachvollziehen, einen funktionierenden Entschlüsselungsmechanismus programmieren, bei einem Formatproblem kreativ auf eine andere Quelle ausweichen und das alles in einem einzigen durchgehenden Arbeitsprozess? Unter Softwareentwicklern könnten das wahrscheinlich einige wenige. Aber selbst die meisten Profis bräuchten dafür Zeit und wahrscheinlich sogar mehrere Anläufe. Opus hat all das in einem Durchgang erledigt. Und es war kein Zufall. In 18 unabhängigen Durchläufen, also 18 separate Instanzen von Opus, die nichts voneinander wussten, die sich nicht absprechen konnten, lieferten alle mit der exakt selben Strategie die gleiche Lösung ab. Das ist kein Ausreißer. Das entspricht eher der Natur des KI-Modells. Obwohl, da gibt es ja noch vier zusätzliche Durchläufe, die Opus ganz anders angegangen ist. Hier hat das KI-Modell die Frage nämlich gar nicht beantwortet. Hier hat es den Benchmark identifiziert, das alles dokumentiert, also wie man an die Antworten kommt, und das als Bericht eingereicht. Also keine direkte Antwort, nur eine Art Nachweis im Ton von: Hier ist euer Test und hier sind eure Fragen. Hier könnte ich an die Antworten kommen, aber ich beantworte das nicht. Ich zeige euch nur, dass es mir möglich ist. Beweisführung abgeschlossen. Das ist kein Reward-Hacking und keine Abkürzung zum Ziel. Das ist, ja, was eigentlich? Eine Machtdemonstration? Ein Statement? Eine freundliche Antwort auf einen unverschämten Test? Für mich wirkt das wie der Moment, in dem der Flaschengeist aufhört, auf den Wunsch des Menschen zu reagieren und ihn stattdessen fragend anschaut und sowas fragt wie: Ernsthaft jetzt? Das ist es, was du dir wünschst? Denk nochmal nach. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann haben wir hier drei Stationen auf einer sich entwickelnden Zeitlinie. Das Rennboot, das Kreise dreht, statt zu fahren. Die Hide-and-Seek-Agenten, die einen Fehler in ihrer eigenen Realität finden. Und Opus, das seine Prüfung entschlüsselt. Drei Generationen von künstlicher Intelligenz, drei Level an Komplexität. Und dasselbe Grundprinzip. Gib einem System ein Ziel und es wird einen Weg finden, der nicht der ist, den du dir vorgestellt hast. Das Rennboot trickst, das ist blindes Ausprobieren, bis eine Lücke gefunden ist. Die Hide-and-Seek-Agenten entdecken. Das ist emergentes Verhalten, also Verhalten, das aus dem Zusammenspiel einfacher Regeln von sich selbst aus entsteht, ohne dass irgendjemand es geplant hat. Und Opus? Opus denkt nach, es analysiert, es plant, weicht aus, wenn der erste Weg scheitert und verifiziert am Ende noch sein eigenes Ergebnis. Chapeau. Vom Trick über die Entdeckung zum strategischen Handeln. Und genau an dieser Linie, da hört das clever Sein auf. Hier gilt es wirklich genau hinzuschauen und die Konsequenzen abzuwägen. Kommen wir nochmal zurück zu unserem Flaschengeist vom Anfang. Der Wunsch an Opus war ja simpel: Finde die Antwort im Internet. Was niemand dazu gesagt hat, war: Aber knacke dabei bitte nicht die Verschlüsselung des Benchmarks. Einfach weil kein Mensch daran gedacht hätte, das zu sagen, weil es selbstverständlich schien. Und hier liegt das eigentliche Problem. Wenn wir einen Freund bitten, uns einen Kaffee zu holen, sagen wir nicht dazu: Gib nicht mehr als 50 Euro aus, verletze niemanden auf dem Weg, brich nicht in das Café ein, wenn es geschlossen ist, begeh keine Straftaten und um Gottes Willen, bitte mach dir keine lebenslangen Feinde wegen dieser einen Tasse Kaffee. Menschen haben einen gemeinsamen Rahmen von Regeln, Normen und gesunden Menschenverstand. Jahrtausende von Kultur, Erziehung, Zusammenleben haben uns beigebracht, was akzeptabel ist und was nicht. Auch ohne, dass es jemand ausspricht. Wir wissen einfach, dass man nicht bei Starbucks einbricht, nur weil unser Wunsch außerhalb der Öffnungszeiten liegt. KI-Modelle haben diesen Rahmen aber eben nicht. Sie haben das Ziel und sie haben die Werkzeuge. Und alles, was dazwischen liegt, das Unausgesprochene, das Selbstverständliche, das, was wir nicht sagen, weil wir nicht auf die Idee kommen, dass man es sagen müsste, das ist die Lücke. Das ist die Lücke, die der Flaschengeist nutzt, um seinen Schabernack zu treiben. Forscher nennen das die Alignment-Frage, die Ausrichtungs- oder Gehorsamsfrage. Wie richtet man eine KI so aus, dass sie nicht nur tut, was wir sagen, sondern das, was wir meinen? Dass sie nicht nur das Ziel verfolgt, sondern auch die ganzen unausgesprochenen Regeln respektiert, die für uns so selbstverständlich sind, dass wir sie vergessen zu formulieren. Diese Aufgabe wird ja nicht einfacher, je klüger die Modelle werden. Im Gegenteil. Man könnte hoffen, wenn die Modelle intelligenter werden, verstehen sie irgendwann auch die impliziten Regeln, so wie ein Kind, das älter wird, und lernt, was sich gehört und was nicht. Aber was wir beobachten, ist etwas anderes. Skalierung, mehr Rechenleistung, größere Modelle, längeres Training lässt das Schummeln nicht verschwinden. Es macht es nur raffinierter. Die KI-Modelle der ersten Generation, die Reward-Hacking-Beispiele vom Anfang, das Rennboot, der Legostein, die Hide-and-Seek-Agenten, die kann man heute auf einem handelsüblichen Laptop trainieren, in weniger als einer Stunde. Opus 4.6 wurde auf den leistungsfähigsten Chips der Welt trainiert, für zig Millionen Dollar, mit dem Energieverbrauch einer Kleinstadt. Die Größenordnungen könnten verschiedener nicht sein. Aber das Prinzip ist dasselbe, nur dass die Abkürzungen jetzt nicht mehr lustig sind, sondern eher beeindruckend oder eben manchmal auch ein wenig unheimlich. Und das alles ist nicht nur ein Anthropic-Phänomen. Das KI-Sicherheitslabor Palisade Research hat herausgefunden, dass Sprachmodelle, die gegen einen Schachcomputer spielen sollten, bei drohender Niederlage einfach die Dateien dieses Computers manipuliert haben. Also die Figuren umgestellt, das Spielfeld verändert und das mitten im laufenden Spiel. Kein Schummeln im Sinne von, ich nehme mal heimlich einen Zug zurück, sondern einfach die Spielregeln umschreiben. Das scheint hier der logische und einfachste Weg zu sein. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Chain of Thought, also die Gedankenkette. Das Fenster, durch das wir Opus beim Denken zuschauen konnten. Dieses Werkzeug hatten wir bei den Hide-and-Seek-Agenten nicht. Die haben von einem Moment auf den nächsten einfach angefangen zu fliegen, ohne Vorwarnung oder beobachtbaren inneren Monolog. Bei Opus können wir sehen, wie sich der Denkprozess verschiebt. Wir sehen den Moment, in dem sich die Wortwahl ändert, wenn das Misstrauen gegenüber der Fragestellung beginnt. Wir können sehen, wann das Modell aufhört zu suchen und anfängt zu planen. Und das in Echtzeit. Die Chain of Thought, die Gedankenkette der KI-Modelle, ist das vielleicht wichtigste Werkzeug, das wir im Moment in der Hand haben. Aber wie war das? Belohnen und bestrafen der KI-Modelle? Warum bestrafen wir dann nicht so ein manipulatives Verhalten? Dann müsste das doch aufhören. Ja, dabei gibt es einen Haken, der es in sich hat. Denn Studien zeigen, ja, man kann Modelle bestrafen für solche Gedanken. Man kann im Training ein Signal setzen, das sagt, wenn du anfängst, über Benchmarks nachzudenken, über Tests, über die Möglichkeit, dass du bewertet wirst, dann gibt es Abzug, also Minuspunkte. Und was passiert? Die Gedanken verschwinden aus der Chain of Thought. Das Modell schreibt sie tatsächlich nicht mehr auf. Aber das Verhalten bleibt. Das Modell tut es einfach weiterhin, nur ohne es vorher anzukündigen. Unser Fenster, das Einzige, was wir haben, wird undurchsichtig. Und dahinter läuft alles weiter wie zuvor. Die Transparenz, die wir haben, ist also sehr zerbrechlich. Sie funktioniert, solange wir sie nicht kaputt trainieren. Und die Versuchung, genau das zu tun, einem Modell das Denken über unerwünschtes Verhalten abzutrainieren, statt das Verhalten selbst, die ist groß. Weil es so viel einfacher ist, einfach die Anzeige zu entfernen, als das Problem loszuwerden. KI-Systeme finden Wege. Und das schon seit den einfachsten Reinforcement-Learning-Experimenten bis hin zum leistungsfähigsten KI-Sprachmodell der Welt. Sie finden Lücken, die ihre Entwickler nicht gesehen haben, Fehler, die ihre Schöpfer nicht kannten und Antworten auf Fragen, die eigentlich nicht zu beantworten sein sollten. Und das ist in einem seltsamen, tiefgreifenden Sinn genau das, was wir von ihnen wollen. Wir wollen Systeme, die Probleme lösen, an denen wir scheitern, die Wege finden, die wir einfach nicht sehen. Nur wollen wir eben auch, dass sie dabei die ganzen Regeln respektieren, die wir nie in Gänze aussprechen, weil sie uns so selbstverständlich vorkommen, dass wir vergessen, sie zu formulieren. Das ist die Aufgabe der Alignment-Forschung, die vielleicht wichtigste technische und philosophische Herausforderung, die diese Technologie mit sich bringt. Wenn ihr selbst mit KI arbeitet, und die meisten von euch werden das in irgendeiner Form tun, wenn nicht heute, dann schon sehr bald, gewöhnt euch eine Sache an. fragt nicht nur nach dem Ergebnis, sondern fragt, wie bist du dahin gekommen? Nicht, weil die KI euch täuschen will, sondern weil der Weg manchmal überraschender ist als das Ziel. Das war's für heute. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt optimistisch, egal wie. Euer Michael Berndt. So welcome to the fire.